Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Haben Sie in letzter Zeit einen Film von einer Frau gesehen? In den 80er Jahren war der Feminismus eine progressive Kraft in der alternativen Film- und Kinoszene. Heute fragt kaum mehr jemand nach den Frauen in der Filmszene. Die Frauenfilmtage gibt es nicht mehr und im Mainstream-Kino sind Regisseurinnen so rar wie eh und je. Ist der Feminismus am Kino gescheitert? Oder hat er gar ganz einfach seine Ziele erreicht? Michael Sennhauser unterhält sich mit Sandra Meyer, der Leiterin des St. Galler Alternativkinos KINOK, und Esther Quetting, der Herausgeberin des eben erschienenen Buches Kino, Frauen, Experimente.
Esther Quetting, Sandra Meyer, Sie sind beide sozusagen mit der Frauen- und Kinobewegung der 80er Jahre groß geworden, das darf man so sagen. Sie haben beide Ihre ersten Kinoerfahrungen in den bewegten Kinozeiten der 80er Jahre erlebt. Was sind Ihre hervorstechendsten Erinnerungen? Wie sind Sie überhaupt ins Kino hereingekommen, Esther Quetting?
Also ich bin Ende 80er Jahre zum Kino gestoßen, und zwar zum neuen Kino Basel, als das Kino gerade eine neue Spielstelle bezogen hat, das heißt ein Hinterhaus, und wir haben das Kino quasi aufgebaut, also wirklich zuerst handwerklich ein Kino gebaut und dann das Kino inhaltlich bezogen.
Das neue Kino in Basel, das war ja eigentlich mal eine Art Piratenkino, das ist aus der Jugendbewegung der 80er Jahre entstanden. Das war mal ein Störkino auf dem Areal der alten Stadtgärtnerei, also wirklich sehr alternativ, die Wurzeln. In St. Gallen war das ein bisschen anders bei Ihnen, Sandra Meyer. Das KINOK, das Sie jetzt als Leiterin verwalten, das hat eigentlich ziemlich geregelte Wurzeln. Das wurde als Alternativkino gegründet schon zu Beginn der 80er Jahre?
Ja, es wurde 1985 wurde es als Alternativkino gegründet. Damals gab es eben kein Kino in St. Gallen, also es gab nur dieses Opa-Kino in St. Gallen, also für Schweizer Filme oder Dokumentarfilme oder so, man musste nach Zürich fahren, und es hat sich dann im Vorfeld, also der Eröffnung, haben sich Kinoenthusiasten zusammengetan, und die haben dann, weil sie eben keinen Kinoraum hatten, haben sie Vorführungen an verschiedenen Orten inszeniert. Zum Beispiel haben sie Ziga Werthoffs Film, Der Mann mit der Kamera, haben sie an einem Elektrizitätswerk gezeigt. Sie haben immer wieder für ihre Vorführungen, mussten sie immer wieder verschiedene Orte suchen und sind dann eben auf dieses Kino, das damals dann zur Miete freigeschrieben wurde, sind sie dann gestoßen im Jahr 1985 und konnten das dann so gründen.
Sowohl in St. Gallen wie auch in Basel und in Zürich und in anderen Städten sind solche alternative Kinobewegungen entstanden. Die meisten sind wirklich stark geworden Ende der 80er Jahre. Wie früh haben sich denn die Frauen innerhalb dieser Kinobewegung hörbar gemacht? Können Sie sich erinnern, Esther Quetting? War das von Anfang an ein Thema, dass plötzlich die Frauen sagten, ja, es gibt ja da noch etwas mehr, nicht nur alternatives Kino, sondern vielleicht auch Frauenkino?
Die Frauen, die sind wirklich erst Ende 80er Jahre dazugestoßen. Das heißt, in Zürich hat sich eigentlich die Frauen vom Xenix haben sich dann während einer Festivalabwesenheit ihrer Kollegen entschieden, jetzt ein Kino für Frauen zu organisieren und haben ein Filmprogramm zusammengestellt mit Filmen von Frauen. Und das war eigentlich dann der Beginn des Xenia-Kino in Zürich.
Wenn man das entsprechende Kapitel in dem Buch liest, das Sie rausgegeben haben, Kino, Frauen, Experimente, dann muss das eine ziemlich turbulente Piratenaktion gewesen sein. Also sozusagen schon fast wieder eine Besetzung innerhalb der Besetzung. Diese ersten Kinofrauen in Zürich haben wirklich das Kino benutzt während der Abwesenheit der Herren der Schöpfung, um endlich etwas anderes zeigen zu können. Wie kam denn das damals an?
Ja, also freiwillig haben die Männer keinen Platz bereitet. Die Frauen mussten sich das wirklich erkämpfen. Und natürlich gab das Widerstand von Seiten der Männer. Also die waren überhaupt nicht begeistert. Muss aber sagen, dass die Programme von Anfang an sehr gut ankamen bei den Frauen und funktioniert haben. Und ich glaube, was wirklich das Problem war, dieses Gefühl der Ausgeschlossenheit, weil die Xenia-Frauen haben dann den Donnerstag jeweils als ihren Kinotag festgesetzt und auch durchgezogen. Also da war das Kino und die Bar war dann ausschließlich für Frauen zugänglich.
Das war eine Form der Segregation, das hat auch in anderen Städten zu Ärger geführt. In Bern die Frauen auch ihr eigenes Kino gemacht und haben die Männer auch ausgeschlossen zu einzelnen Zeiten. Und wenn man sich so zurückerinnert, ist es wahrscheinlich schon so, dass sich die Männer vor allem darüber geärgert haben, dass ein Tag weggefallen ist, an dem sie nicht kommen durften. Oder waren es wirklich die Filme? Hätten die Männer diese Filme überhaupt sehen wollen?
Nein, das hat sich ja dann später gezeigt, als nach 10 Jahren Xenia-Programmarbeit sich das Kino öffnen musste. Also es gab dann die Wiederholungen des Xenia-Programms im Xenix. Und dort stellte sich dann heraus, dass die Männer eigentlich gar nicht so sehr an diesen frauenspezifischen Filmen interessiert waren. Der Hauptgrund war wirklich dieses Gefühl, das Männer zum ersten Mal erlebt haben, dieses Gefühl der Ausgeschlossenheit, dieses Ausgeschlossenwerdens.
Wie war das in St. Gallen? Da scheint ja alles immer ein bisschen kooperativer und friedlicher abgelaufen zu sein. Gab es da auch einen solchen Streit, einen Art Segregationsstreit?
Also in St. Gallen war es nie so, dass die Vorführungen von den Frauen, also das, in St. Gallen hat es 1991 im Kino selber begonnen, dass sich eine Frauengruppe zusammengetan hat, die haben sich genannt Frauen hinter der Kamera und die haben dann begonnen, regelmäßige Programme zu veranstalten. Aber, und es war aber so, dass diese Vorführungen waren für alle offen. Aber das war schon so, dass auch diese wenigen Vorführungen am Anfang hatte man 4 Vorführungen im Monat und dass diese sehr umkämpft waren. Also damals hat man nicht jeden Tag Kino gemacht, aber eben diese 4 Tage im Monat, also das war auch sehr umkämpft, das war wirklich auch umstritten.
Jetzt stelle ich einmal eine naive Frage. Warum brauchte es überhaupt spezielle Frauenprogramme? Gab es denn wirklich Filme, die sonst nicht gezeigt worden wären? Und warum denn nicht?
Ja, das war eigentlich der Auslöser, dass es dann überhaupt zu diesen Frauenfilmprogrammen kam, dass Frauen in dieser Zeit, also in der Anfängen der Kinobewegung, der alternativen Kinobewegung, gab es keine Filme von Frauen in den Kinos. Und die Frauen hatten das Bedürfnis, Filme zu sehen, die auch ihre Identitäten, die ihre Themen, ihre Bilder zeigten.
In der Filmgeschichte sind die Frauen tatsächlich rar, im Kino und im Filmgewerbe aber gar nicht. Und es ist auch kaum je ein Film entstanden ohne die Hilfe von Frauen. Die sind immer dabei auf dem Set, im Skript, überall, aber meistens einfach in zudienender Funktion. Autorinnen gibt es in der Filmgeschichte wenige. Es gibt ein Kapitel in ihrem Buch, das sich der Frau im historischen Kino widmet. Aber wir alle kommen immer wieder in Verlegenheit, wenn wir sagen sollen, wo sind die großen Pionierinnen des Kinos? Können Sie jetzt nach all den Jahren der Frauenfilmarbeit ein paar Pionierinnen aufzählen, so aus dem Stegreif? Gelingt Ihnen das?
Ich meine, es hat immer Frauen gegeben, nur hat man das natürlich quasi erst in den 80er Jahren hat man eben auch wieder diese Entdeckungsarbeit gemacht. Ich meine, in der Frühzeit der Kinogeschichte hat es bekannte Regisseurinnen gegeben, die auch viele Filme realisiert haben, wie zum Beispiel Alice Guy Blasche oder Louise Weber, die haben 200 Filme gedreht, die meisten sind verschollen. Das war auch genau das Anliegen der Frauen, jetzt zum Beispiel in St. Gallen, dieser Gruppierung der Frauen hinter der Kamera, dass sie eben diesen Anschein der Traditionslosigkeit des weiblichen Filmschaffens eben zerstören wollten, dass sie eben sichtbar machen wollten, dass gerade in der Frühzeit viele Frauen auch ganz als Regisseurinnen tätig waren und dass das eigentlich erst mit dem Studiosystem zerstört wurde, dass dann erst die Frau dann immer vor der Kamera platziert wurde oder eben in diesen eben zudienenden Funktionen.
Also das Studiosystem, das ist die kommerzielle Kinomaschine. Man kann, also wenn man das so aufnimmt, wie Sie das eben formuliert haben, kann man sagen, die Frauen sind von der Regie verdrängt worden, als das Kino so richtig kommerzialisiert wurde.
Ja, und vielleicht um meine These jetzt aufzunehmen von der Carola Gramann, die Frauen sind dann wieder auch quasi in den 70er, 80er Jahren ins Filmgeschäft wieder konnten Fuß fassen, als eben quasi auch das Kino eben auch wieder einen Einbruch erlebt mit dem Fernsehen und so, dass das immer wieder Möglichkeiten gab, wo eben Frauen sich durchsetzen und wieder einbringen konnten.
Carola Gramann, die Sie angesprochen haben, das war eine der Pionierinnen der Frauenfilmbewegung. Sie hat hier in Basel ein Programm auf die Beine gestellt, im Stadtkino damals, das eigentlich die Initialzündung war für viele ähnliche Frauenfilmprogramme.
Ja, das kann man so sagen. Sie hat ihrerseits natürlich aufgegriffen, was an Festivals, an Frauenfilmfestivals im Ausland bereits initiiert worden war. Also gerade das Festival in Paris, in Créteil, war eigentlich das erste Festival in Europa, das sich wirklich Werkschauen von Regisseurinnen angenommen hat.
Zu jener Zeit wurde auch diese Frage geprägt, unter die wir die ganze Sendung gestellt haben. Haben Sie heute schon einen Film von einer Frau gesehen? Die Frage wurde damals an einzelnen Festivals gestellt, ein bisschen provokativ, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, das war damals in Berlin, als sich die deutschen Filmfrauen wirklich fragten, wo sind denn da die Filme von den Regisseurinnen? Das ist heute an den Festivals, also wenn man die Wettbewerbsprogramme anschaut, immer noch eine aktuelle Frage, weil gerade jetzt in Berlin, ich habe das noch nachgeschaut, gab es von 23 Wettbewerbsfilmen gerade mal 4 Filme von Regisseurinnen. In Venedig letztes Jahr gab es 1 Film von einer Regisseurin. Also da wundert man sich schon, woran das liegt.
Es gab dann eine Art Wendepunkt. Es gab dieses berühmte Jahr 1993. Das war in der Schweiz ein bisschen speziell. Das war deswegen speziell, weil im Bundesamt für Kultur die Direktion für Film zum ersten Mal mit einer Frau besetzt wurde, mit Yvonne Lenzlinger, die zuvor das Schweizerische Filmzentrum geleitet hatte. Ihre Nachfolgerin im Filmzentrum war ebenfalls eine Frau, Katrin Müller. Und mit Ruth Dreyfus war auch eine Frau Kulturministerin in der Schweiz. Und diese Frauen haben dann 1993 am Filmfestival von Locarno eine Frauengala organisiert. Auch wieder eine segregierte Veranstaltung, eine Veranstaltung nur für Frauen.
Also ich möchte eine kleine Korrektur anbringen. Es war nicht nur für Frauen, sondern ausschließlich für Frauen. Das ist so eine kleine sprachliche Spitzfindigkeit. Es waren Frauen aus dem gesamten Filmgeschäft, die diese Frauengala initiiert haben, mit dem Ziel, Connections, Frauennetzwerke unter Frauen zu fördern. Da gab es wirklich noch ein Nachholbedürfnis.
Hat das funktioniert?
Nein, leider hat das nicht in dem Sinn funktioniert. Es war ja auch die Rede damals davon, dass man eine Sektion von Women and Film in Television, einem Abzweig einer ähnlichen amerikanischen Organisation gründen würde. Nein, es hat nicht gefruchtet. Also die Frauen sind dann wieder in ihre Gebiete zurückgegangen und haben sich eigentlich innerhalb der gegebenen Strukturen arrangiert.
Aber es gab 1989 die Gründung des Vereins Frauenfilmtage Schweiz. Also das war eine richtige Aufbruchzeit. Wie waren diese Frauenfilmtage organisiert? Also wenn ich das in Ihrem Buch so nachlese, dann war das schon fast eine Spontanorganisation, etwas sehr Unbürokratisches, sehr Basisdemokratisches.
Genau, angefangen hat es wirklich so aus einer spontanen Idee, aus der dann wirklich ein Verein gewachsen ist, der während 15 Jahren Filmprogramme zusammengestellt hat, die dann wiederum gesamtschweizerisch gezeigt wurden. Und ich denke, der wirklich entscheidende Unterschied zu Festivals, zu Frauenfilmfestivals im Ausland war, dass es eine dezentrale Organisation war. Also man hat wirklich in Städten und ländlichen Ortschaften diese Filmreihen von Frauen organisiert.
Das heißt, der Verein hat das jährliche Programm zusammengestellt, das dann den einzelnen Spielorten zur Verfügung gestellt wurde. Und die Spielorte, die waren dabei schon bei der Auswahl oder wurde das fertige Programm dann einfach angeboten?
Also es war wirklich eine absolut basisdemokratische Angelegenheit. Die Spielstellen haben jeweils eine Vertreterin geschickt in die Programmkommission. Man hat ein Programm ausgesucht, also sich erstmal auf ein Thema geeinigt und dann Filme zu diesem Thema zusammengestellt. Und dann hat dann, und das ist halt auch speziell, denke ich mir, für die Schweizer Programm- und Alternativkinoszene, dann hat jede Spielstelle hat dann von dem Gesamtprogramm ihr eigenes Programm zusammengestellt, wirklich entsprechend ihrem Zielpublikum und ihren lokalen Gegebenheiten.
Also eine ziemlich aufwendige Angelegenheit. Können Sie sich in der Praxis erinnern, wie das in St. Gallen lief? Hat man da komplett andere Programme gezeigt als zum Beispiel in Zürich oder in Basel?
Ja, wir haben schon andere Programme, also wir haben einfach eine andere Auswahl gezeigt. Wir haben zum Beispiel sehr wenig englische, nicht untertitelte Filme gezeigt. Wir haben sogar einige Mal, also man hat zum Beispiel auch immer wieder versucht, eine einheitliche Form in der Gestaltung zu erreichen. Und ich weiß zum Beispiel, dass wir in St. Gallen, wir waren einmal so entsetzt über ein Filmplakat, das wir dann unser eigenes Plakat, also das ging wirklich so weit, dass man auch selber die Plakate dann gestaltet hat und gesagt hat, nein, das so treten wir nicht auf, da machen wir nicht mit.
Können Sie sich an das Plakat erinnern?
Ja, ich glaube, das war wirklich, also das hat damals, das war zum Programm 100 Jahre Filmgeschichte und das war ein Plakat, da war die, es war eigentlich ein Hollywood-Film mit Hayworth.
Rita Hayworth.
Die war auf dem Plakat und wir haben gedacht, nein, wir haben gar nichts zu tun mit Hollywood-Filmen, wir haben ganz eine andere Filmauswahl und wir haben dann unser eigenes Programm gestaltet. Und so sind halt immer wieder die einzelnen Spielstellen eben nicht nur, dass sie das eigene Programm zusammengestellt haben, sondern dass sie eben auch dann aus dieser ganzen Gestaltungsgeschichte ausgeschert sind.
Das Programm, das Sie eben angesprochen haben, das war Cherche la femme in 100 Jahren Filmgeschichte. Das war das Programm von 1995, also zum 100-Jahre-Jubiläum des Kinos. Und wenn ich die Liste der Programmtitel so ansehe, dann steht das auch irgendwo in der Mitte der Frauenfilmtage. Das war irgendwo die zentrale Zeit und schon im Jahr darauf gab es die Frauenfilmtage unter diesem Namen nicht mehr. Im Jahre 1996 liefen sie zum ersten Mal unter dem Titel Nouvelle. Was hat es denn damit auf sich, Esther Quetting?
Ja, das war so eine Sache. Also das Problem war ja immer mit dem Auftritt unter dem Namen Frauenfilmtage. Da gab es auch endlose Diskussionen unter den Frauen. Die einen fanden das völlig okay und andere wiederum sahen darin auch ein Handicap im Auftreten, weil es schon mal die Rezeptionsvorgabe einschränkte. Und man entschied sich dann vor allem neuere Produktionen von Frauen zu zeigen und mit einem etwas unverfänglicheren Namen aufzutreten. Und so kam man dann auf den Namen Nouvelle. Die Sache war ja noch die, dass es in allen vier Landesteilen stattfand. Also man musste auch einen Namen finden, der irgendwie passte, auch im französischen Sprachraum oder im italienischen.
Die Nouvelle, die haben dann ein paar Jahre existiert, aber im Jahre 2002 hat sich das Frauenkino Xenia in Zürich, also der Frauenableger vom Xenix, offiziell aufgelöst. Und dann wurden auch 2003 die Frauenfilmtage, die Nouvelle, ganz offiziell aufgelöst, abgeschafft. Es gibt aber offenbar einen Verein, die Nouvelle Oberwallis, die im gleichen Jahr dann sozusagen als Protest gegründet wurden. Warum gerade im Oberwallis? War das die letzte Ecke der Schweiz, die so etwas noch brauchte?
Es war nicht ein Protest, sondern es war irgendwie eine aus der Resignation heraus, dass es eben die gesamtschweizerischen Nouvelle nicht mehr geben würde, hatten sich die Frauen entschieden, weiterzumachen, weil bei ihnen liefen die Frauenfilmtage immer sehr gut. Überhaupt in ländlichen Ortschaften liefen die Frauenfilmtage gut, wo das Programmangebot und auch das Kinoangebot eher bescheiden war. War das für Sie eine Möglichkeit, wirklich die Verleihfilme zu zeigen, die von Regisseurin waren? Und Sie wollten das in dem Rahmen weiterführen?
Damit sind wir bei einer der entscheidenden Fragen. Die Nouvelle haben sich aufgelöst, weil offenbar der Bedarf, zumindest in den städtischen Gegenden, nicht mehr so groß war. Und nach Erklärungen sucht man immer noch. Es gibt ganz unterschiedliche. Eine Möglichkeit ist einfach, die brauchte es nicht mehr. Die Frauenfilmarbeit hat so weit gefruchtet, das Bewusstsein hat sich so weit verändert, es braucht keine solche Organisation mehr. Aber Filme von Frauen im Kino zu finden, ist nach wie vor schwierig. Also was sind die Erklärungen dafür? Warum haben sich die Nouvelle aufgelöst, ganz praktisch gesehen?
Ja, ich glaube schon, also dass als die Frauenfilmtage gegründet wurden und in den Anfangszeiten war ja natürlich das ein riesiges Bedürfnis, eigene Bilder zu sehen und eben auch andere Bilder den gängigen Frauenbildern entgegenzusetzen. Und es ist schon so, dass in den letzten Jahren jetzt viele, also ich meine, jetzt hat es schon viel mehr Filme von Frauen im Kino. Es schaffen es auch viele Erstlingswerke von Frauen in die Verleihe. Und das war schon ein bisschen auch das Problem, zum Beispiel bei der Nouvelle, dass man eben die größeren und attraktiveren Studiofilme, die hat man dann gar nicht mehr gekriegt, weil die dann quasi in den regulären Kinos ausgewertet wurden. Und das kann man sagen, also das war ja dann der Erfolg, oder dass diese Filme dann, die sind jetzt vorhanden, die sind sichtbar, die werden gespielt und die sind auch erfolgreich. Die sind so erfolgreich, dass es dann diese Spielstellen gar nicht mehr gekriegt haben.
Ich möchte gerne einen dieser erfolgreichen Frauenfilme ansprechen, weil sich an dem ein paar Fragen aufhängen lassen. 1993 hat Jane Campion für The Piano in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Das war der erste große Preis eines großen Filmfestivals für eine Frau. Und The Piano war ein enorm erfolgreicher Film weltweit Und er wurde auch überall als Frauenfilm empfunden. Aber warum?
Er wurde von einer Frau gemacht. Es war die Geschichte einer Frau. Also die Geschichte einer Frau stand im Vordergrund.
Ja, es ist natürlich die Geschichte einer Selbstfindung, oder? Sie findet in diesem Film ihre Stimme. Es geht ja um eine stumme Frau, die verheiratet wird. Also sie kommt da mit ihrem Kind auf diese Insel, auf eine Insel und trifft da zum ersten Mal einen Mann, der sie hat den vorher gar nicht gekannt. Und im Verlauf eben dann des Filmes entdeckt sie ihre Erotik, aber mit einem anderen Mann und eben sie entdeckt auch ihre Stimme, also sie kommt zu einer Stimme über das Klavierspiel. Also es ist schon die Geschichte einer Ermächtigung, einer Selbstfindung. Es ist insofern schon ein Frauenfilm.
Also mit diesem Film hatten die Frauen sozusagen auch den Durchbruch ins Mainstream-Kino, was vorher wirklich nicht der Fall war.
Der zweite große sogenannte Frauenfilm wurde von einem Mann gemacht, aber von einer Frau geschrieben. Das war Thelma & Louise. Das Drehbuch war von Callie Curry. Die Regie war Ridley Scott, der auch Alien gemacht hat. Und dass der Film dann weltweit als Frauenfilm empfunden wurde, das hat ja einen anderen Grund. Thelma & Louise ist die Geschichte von zwei Outlaws. Das sind zwei Frauen, die sich eigentlich zuerst mal außerhalb des Gesetzesrahmens bewegen. Die eine erschießt einen Vergewaltiger und von dem Moment an sind die beiden Frauen auf der Flucht. Das ist eine Art Roadmovie. Aber warum wurde das als Frauenfilm empfunden?
Ja, ich denke, das hat schon auch damit zu tun, dass das zum ersten Mal, also das in diesem eigentlich männlichen Genre, Roadmovies sind immer von Männern besetzt und eben man hat ja auch gesagt, das ist ein Buddy-Movie, quasi ein weibliches Buddy-Movie. Also diese Frauenfreundschaft und eben diese Outlaw-Geschichte, das ist eigentlich ein klassisch männliches Thema und das war eigentlich zum ersten Mal wurde das von einer Frau, also von zwei Frauenfiguren besetzt.
Und sie hatten eigentlich die tragende Rolle, also sie waren die Handelnden, nicht die Objekte, sondern wirklich die Subjekte, die die Geschichte vorantrieben.
Nun gibt es einen wesentlichen Unterschied. Diese beiden Filme wurden enorm bekannt. Das Piano hört damit auf, dass sich Ada, die Heldin, eigentlich befreit, dass sie sie findet zu ihrer eigenen Freiheit, ihrer Erotik, sie findet sogar zu ihrer Sprache zurück. Thelma & Louise hat ein offenes Ende, wie sich das für ein Roadmovie gehört. Die beiden fahren angesichts der riesigen Polizeimacht, die sie gestellt hat, mit ihrem Auto über den Rand des Canyons hinaus und fliegen in den Sonnenuntergang. Man kann diesen offenen Schluss interpretieren, wie man will. Es ist ein Bild der Hoffnung, aber eigentlich folgt nach dem Zuziehen des Vorhangs im Kino ja unweigerlich der Absturz dieser beiden Frauen. Ist das ein gutes Bild für den Höhepunkt, den dieser sogenannte Frauenfilm im Mainstream-Kino überhaupt erreicht hat?
Es ist halt ein realistisches Bild. Also Frauen haben Erfolg und sie brechen aus und werden aktiv und das Ende ist offen. Also in dieser Zeit war das Ende wirklich offen.
Wenn Sie jetzt zurückblicken, es gibt die Frauenfilmtage nicht mehr. Es gibt aber überall noch die Frauen, die sich darum bemühen, Frauenfilme auch wieder ins Kino zu bringen, an all diesen Spielstellen, die sich etabliert haben seit den 80er Jahren, sitzen jetzt, ich würde mal sagen, mindestens so viele Frauen wie Männer. Stimmt das?
An den Spielstellen, also in den Kinos, oder?
In den nicht kommerziellen Spielstellen der Schweiz.
Also als Kuratorinnen.
Ja, also in der Schweiz, finde ich, sind sehr viele Frauen in der nicht kommerziellen Kinoszene. Also ist wahrscheinlich die Mehrheit sind Frauen, denke ich sogar.
Also wir können das kurz überschlagen. Das Stadtkino Basel wurde jahrelang von Corinne Sigrist geleitet, die jetzt die eine Hälfte des Filmpodiums ist, zusammen mit Andreas Furler, ein Mann. Ihre Nachfolgerin in Basel ist eine Frau. Sie leiten in St. Gallen das Kinok. In Bern sind auch Frauen in der Reithalle am Werk.
In Biel auch sind zwei Frauen.
Also sind die Frauen eigentlich doch in den Schlüsselstellen geblieben, auch wenn es die Frauenfilmtage nicht mehr gibt. Kann man das so sagen?
Ja, sie sind eben dort geblieben und die Männer haben sich weiterentwickelt. Also das ist ja auch noch bezeichnend. Die haben dann wiederum bessere Positionen eingenommen. Also in Zürich gibt es den Mann, der aus dem Programmkino jetzt ein renommiertes Studiokino leitet. Andere Männer aus der Programmkinoszene sind Verleiher geworden. Die Frauen sind dort geblieben, wo ihnen Platz gemacht wurde, das kann man so sagen.
Das würde Ihre These untermauern, Esther Quetting. Sie sagen in der Einleitung zu Ihrem Buch sinngemäß, dass die Frauenfilmbewegung unter anderem daran gescheitert ist, dass sie sich wie alles andere in der Alternativszene kommerzialisieren musste, also dem Druck zur Kommerzialisierung nachgeben musste und dass damit ein guter Teil des ursprünglichen Schwunges einfach verloren ging. Das würde sich hier illustrieren lassen. Also die Männer haben Karriere gemacht, die haben jetzt angefangen, Geld zu verdienen mit der ehemaligen Alternativkultur, während die Frauen weiterhin die Alternativkultur betreiben.
Im gewissen Sinn, ja, ist das tatsächlich so.
Ist es den Frauen nicht gelungen, Karriere zu machen?
Das hat verschiedene Gründe, denke ich. Also das ist jetzt schwierig zu sagen. Zum einen wollen die Frauen vielleicht solche Karrieresprünge nicht machen. Zum anderen ist sicher ein Problem, dass der fehlenden Lobby, also Männer haben wirklich Netzwerke und erhalten so viel einfacher Jobs über irgendwelche Kontakte. Frauen fällt es hier viel schwieriger, sich da zu integrieren.
Gut, man könnte auch sagen, dass natürlich diese Stellen auch wie Freiräume noch haben. Ich meine, wenn ein normales Studiokino jetzt, wenn du sagst eben, ich meine, da schon natürlich ganz kommerziellen Kriterien ist man ausgesetzt. Also im Programmkino hat man natürlich noch Freiheiten, eben nicht nur kommerziell zu programmieren und insofern auch, ich denke, auch ganz spannendere und eben auch, sagen wir, auch geschichtlichere Programme. Also man kann, ich finde, man kann viel mehr machen als jetzt in einem kommerziellen oder in einem normalen Studiokino, wo es halt wirklich der Markt, also wo halt wirklich das ganz klar dem Markt untergeordnet ist. Halt dann halt auch mit dem, sagen wir, dass man halt nicht so viel Geld verdient oder ja, das ist halt dann der Preis, den man, sagen wir, auch für diesen Freiraum bezahlt. Aber ich würde es jetzt nicht nur so negativ sagen, sondern ich würde auch sagen, eben das sind schon noch Freiräume, eben die sich erhalten haben und die man wirklich bewahren muss. Und die auch ganz wichtig sind für die Kinogeschichte, eben weil, ich meine, es sind nur Programmkinos, die Filme zeigen, eben die auch aus den Anfängen, also die ganze Filmgeschichte auch immer wieder präsentieren und die wie auch Gedächtnisse sind.
Also man könnte sagen, die Frauen sind eigentlich kompromissloser vorgegangen, haben vielleicht deswegen auch weniger Karriere gemacht, aber haben auch deswegen die Alternativkultur am Leben gehalten.
Ich würde es nicht wirklich so sehen, weil ich meine, auch in der Alternativkinoszene ist man inzwischen marktwirtschaftlichen Kriterien ausgesetzt, denen man nicht ausweichen kann. Ich meine, natürlich haben die Frauen in diesem kleinen Bereich noch mehr Freiräume und ich denke, sie sind vielleicht auch nicht bereit, gewisse Sachen einzugehen, sich wirklich dem Markt unterzuordnen und von einem Festival zum anderen zu hetzen und Filme einzukaufen, so wie das irgendwie Männer wahrscheinlich lieber machen.
Wenn ein Buch zusammengestellt wird, wenn Texte geschrieben werden zu einem Thema, so wie jetzt in dem Buch, das Sie herausgegeben haben, Kino, Frauen, Experimente, ist das immer auch ein Schlusspunkt für eine Geschichte. Gibt es am Horizont schon eine neue Geschichte?
Zurzeit noch nicht, oder?
Nicht wirklich,
nein. Nein, nicht wirklich.